Matthäus 12, 46 bis 50. Während er aber noch zu dem Volk redete, siehe, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen und wollten mit ihm reden. Da sprach einer zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir reden. Er aber antwortete und sprach zu dem, der es ihm gesagt hatte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte seine Hand aus über seine Jünger und sprach, siehe da, meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Und Apostelgeschichte 2, 42 bis 45. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter allen, je nachdem einer bedürftig war. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir wollen heute in der letzten Predigt unserer Predigtreihe über Willkommenskultur, über die Gemeinde als Familie sprechen. Ja, also, das war auf der ersten Folie, kannst du noch mal ganz kurz auf die erste Folie zurückgehen? Das war so dieser Willkommenskultur in der Gemeinde für die Gemeinde. Den Satz hatte Frank irgendwo mal dazu geschrieben und ich fand ihn so schön, weil das so toll zusammenfasst. Zu sagen, es geht bei der Willkommenskultur ja nicht nur darum, dass wir uns nach außen wenden und die Leute außen willkommen heißen, sondern es geht auch darum, dass wir uns einander willkommen heißen. Dass wir als Gemeinde uns willkommen heißen. Und wir haben gerade in dem einen Text diese etwas provokante Stelle, wo Jesus darauf hingewiesen wird, dass seine Geschwister und seine Mutter draußen stehen und er das so wegwischt. Und muss ja sagen, ich kann mir das vorstellen, wenn ich irgendwo bin und irgendjemand kommt zu mir und sagt, übrigens, deine Mutter steht draußen. Und wenn ich so reagieren würde, wie Jesus reagiert hat und meine Mutter würde das mitkriegen, dürfte ich danach etwas erklären. Ja? Und trotzdem leistet sich Jesus das und ich finde es spannend. Aber er macht was deutlich. Er macht nämlich diesen Gedanken deutlich, zu sagen, es gibt eine größere Familie und das ist die Familie der Kinder Gottes. Ja. Die zweite Stelle, die ich vorgelesen habe, ist auch so ein bisschen so eine klassische Stelle für die Urgemeinde aus der Apostelgeschichte. Und da ist dieser Gedanke drin, den wir immer wieder hören, dieser perfekten Harmonie. Ja, sie hatten alles gemeinsam. Und es ist so Friede, Freude, Eierkuchen. Und irgendwo sind wir uns aber bewusst, wenn wir an unsere Familien denken, zumindest wenn ich an meine Familie denke, und ich bin in einer guten Familie aufgewachsen, wir reden alle noch miteinander und so, aber dieses Ideal, was in der Apostelgeschichte gezeichnet wird, ist trotzdem nicht so ganz das, was ich erlebe. Und deswegen ist meine erste Frage, und das ist eine rhetorische Frage, die ich so ein bisschen in den Raum werfen will, ist, was ist ideale Familie für dich? Wenn wir darüber reden, Gemeinde als Familie Gottes, was sind die Gedanken, die bei uns hochkommen? Denken wir an unsere eigene Familie und denken, okay, das, was ich zu Hause erlebt habe, brauche ich in der Gemeinde nicht auch noch? Ja? Oder habe ich die Apostelgeschichte vor Augen und ärgere mich in jedem Augenblick, wo ich mit irgendjemandem aus der Gemeinde zu tun habe und das nicht so läuft, darüber, dass wir hier nicht ein Geist und eine Seele sind, sondern manche Sachen auch schwierig laufen? Und das ist das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen, was dieses Thema angeht. Und das ist das Spannungsfeld, in dem ich auch jetzt weiter predigen werde. Als erstes die Frage, wie funktioniert eine Familie eigentlich? Und das ist ein bisschen die Frage, wie sollte eine Familie funktionieren? Ja, wir haben genug Familien, kaputte Familien und sind also im Grunde genommen sind wir alle auf einem Spektrum von komplett zerstörter Familie bis perfekte Familie reichen wir wahrscheinlich alle nicht, aber irgendwo dazwischen bewegen wir uns. Und deswegen ist die Frage trotzdem, wie sollte denn eigentlich eine Familie aussehen? Und ich denke, eine Sache, die wir immer wieder sehen, ob wir die nun selbst erlebt haben oder ob wir sie nicht erlebt haben und deshalb vermissen, ist gemeinsame Liebe. Dass man sich mag und dass man sich liebt. Dann ist eine Familie, ich habe das genannt, Vorbilder und Gleichgesinnte. Ist ein bisschen holprig, ist auch ein bisschen unschön, muss ich gestehen. Aber der Gedanke ist, in der normalen Familie habe ich Elternfiguren und ich habe Geschwister. Und genau das Gleiche haben wir in der Gemeinde auch, nur dass da die Rollen nicht ganz so dauerhaft festgesetzt sind. Ich bin jetzt auch in meiner eigenen, ich habe Kinder, und deswegen bin ich in meiner eigenen Familie, je nachdem, in meiner großen Familie, bin ich auch Kind, ich bin Geschwister, also Bruder, ich bin auch Vater. Ich habe da mehrere Rollen, je nachdem, mit wem ich zu tun habe. Und das ist bei uns ja auch so. Wir haben auch Leute, die sind mein, also ich hab Leute unter euch, das sind Vorbilder für mich, das sind geistliche Eltern für mich oder Onkels und Tanten, ja. Ich habe Geschwister, ich leite die Jugend, insofern habe ich auch, in meinem Kopf seid ihr immer meine Kinder, das mal offen zu sagen. Ja. Auch da sozusagen diese Verantwortung. Und auch diese Rollen gibt es bei uns in der Gemeinde und das sind auch Sachen, die wir aus der Familie übernehmen und die wir in der Familie sehen. Und dann ist es wichtig, basierend auf der Liebe, die wir zueinander haben, ist, dass wir auch füreinander einstehen. Wenn wir jetzt das Beispiel aus der Apostelgeschichte nehmen, wie gesagt, das finde ich schon ziemlich extrem. Aber der Gedanke zu sagen, es gibt Leute, die sind in Not, denen geht es nicht so gut. Und es gibt Leute, denen geht es gut. Und es ist ein bisschen die Verantwortung derer, denen es gut geht, sich auch mit um die zu kümmern, denen es nicht so gut geht. Auch das gehört zur Familie. Und dann gibt es noch einen Punkt, den ich auch wichtig finde, ist, Familien haben so eine Eigendynamik. Bei uns zu Hause war das so, dass es da eine Zeit gab, da kennt ihr das Spiel Tabu? Das ist, wo man so Karten hat und man muss ein Wort raten und dann gibt es eine Liste von Wörtern, die man nicht benutzen darf. Und wenn man die benutzt, dann gibt es Punktabzug oder irgendwas. Ich habe es länger nicht gespielt. Es gab eine Phase, da haben das andere Kinder aus der Jugend, mit denen wir damals in der Jugend waren, ungern mit uns gespielt als Kinder, weil wir so eine Insider-Dynamik als Geschwister hatten, die erlaubt hat, Wörter zu benutzen, die mit der Karte offenkundig nichts zu tun hatten. Und dann irgendwie trotzdem funktioniert haben. Also der Höhepunkt war, als meine zwei Schwestern das mal gespielt haben mit anderen und meine Schwester holt eine Karte raus und sagt Fisch und meine andere Schwester sagt Schinken. Und Schinken war das gesuchte Wort. Ja, gibt es natürlich eine Geschichte zu und so weiter, aber einfach dieser Punkt zu sagen, es gibt eine Eigendynamik, es gibt Insider, es gibt auch unter uns als Familie Gottes, gibt es Sachen, die sind besonders und die sind so ein bisschen, ja, einzigartig, die sind jetzt weder schlecht noch gut, sondern also es ist einfach, es gehört einfach dazu, es ist einfach besonders und es ist irgendwie anders. Um jetzt mal als Kontrast ein bisschen zu sagen, wie funktioniert denn eine Familie nicht? Eine Familie ist keine Konsumentengesellschaft. Ja, ich habe das Bild von Tim Keller geklaut, fand das schön, wie er das beschrieben hat. Er sagte, selbst wenn ich den Tante-Emma-Laden um die Ecke habe, zu dem ich seit 20 Jahren gehe, und ich weiß alles über die Familie, der Besitzer und so weiter, und wir reden auch miteinander, wenn wir uns sehen, wenn aus irgendeinem Grunde ich in diesem Laden nicht mehr das Produkt zu einem akzeptablen Preis bekomme, was ich haben möchte, werde ich trotzdem den Laden wechseln. Das wird mir schwerfallen, aber irgendwann gehe ich. Es ist traurig zu sehen, und ich kenne solche Geschichten, wo man erlebt, dass Menschen die Gemeinde genau so behandelt haben. Und sagen, ich komme und solange ich kriege, was ich möchte, solange meine Bedürfnisse erfüllt werden, bleibe ich hier. Wenn mir der Preis dafür, dass meine Bedürfnisse erfüllt werden, zu hoch wird, es gibt noch genug andere Läden in der Stadt. Und dann gehe ich halt woanders hin. So funktioniert Familie aber nicht. Ja, und so funktionieren, also mit meinen Geschwistern, das ist immer ein gutes Beispiel, ich habe genug, deswegen. Da ist über die Zeit auch nicht jede Beziehung super gewesen. Mein Bruder und ich hatten so eine Phase gehabt, da haben wir im Prinzip jeden wachen Moment, den wir zusammen verbracht haben, damit verbracht, uns gegenseitig zu provozieren und uns zu prügeln. Wir waren früher bei den Pfadfindern und dann sagte der Pfadfinderleiter, kam dann irgendwann nach so einer Freizeit zurück zu meinen Eltern und meinten, also das war das Merkwürdigste, was er je erlebt hat, dass die beiden tagsüber musste man sie immer meilenweit auseinanderhalten, weil sie sich sonst die ganze Zeit prügeln und nachts haben sie im selben Schlafsack geschlafen. Ja. So eine Phase haben wir auch, aber ich kann trotzdem nicht irgendwann sagen, dann suche ich mir halt eine neue Familie. Ja? Das wird mir jetzt ein bisschen zu anstrengend mit euch. Es gibt ja noch andere Familien in der Stadt. Ich klinge mal bei den Nachbarn, frage, ob die mich aufnehmen wollen. Das klingt so ein bisschen skurril. Aber ich denke, wenn wir tatsächlich dieses Bild der Familie, der Gemeinde als Familie Gottes weiterdenken, dann kommen wir genau zu so einer Frage, wie gehe ich damit um? Oder wie gehe ich nicht damit um? Der andere spannende Teil bei Familien ist, ich habe mir meine Geschwister nicht ausgesucht. Ich habe mir auch meine Eltern nicht ausgesucht. Und wir werden zu dem Punkt noch kommen, aber man sucht sich seine Familie in der Regel nicht aus. Und auch die Frage, ne? Wir kommen wieder zu dem gleichen Punkt zurück. Warum begegnen wir häufig der Gemeinde und dem Leib Christi genau mit dieser Frage? Kann ich mir die aussuchen? Ich habe mir die ausgesucht und ich gehe jetzt woanders hin. Ja? Ich habe vorhin schon gesagt, wir sind alle so ein bisschen auf so einem Spektrum zwischen komplettem Katastrophe in der Familie und dem perfekten Bild. Und deswegen müssen wir uns auch eingestehen, wir sind auch als Gemeinde Christi, wir sind auch hier als lokale Gemeinde keine perfekte Familie. Das wird jetzt hoffentlich keinen überraschen. Ja? Aber wir sind auch als Individuen nicht perfekt. Versuchen es immer so ein bisschen zu verstecken. Ich zumindest neige dazu, zu versuchen, nach außen immer perfekt zu wirken, weil es einfacher ist, wenn alle Leute mich toll finden, als wenn Leute zu mir kommen und mich kritisieren. Aber wir sind nicht perfekt, wir sind keine perfekten Individuen. Und wenn wir alle auf einen Haufen sitzen und alle nicht perfekt sind, dann ist es überraschend anzunehmen, dass wir uns dann genau alle positiv ausgleichen und plötzlich alle perfekt sind zusammen oder so. Ja? Ich überspitze ein bisschen, aber ich will darauf hinaus zu sagen, wir können Probleme erwarten. Und das ist okay. Und ich glaube, wenn Jesus uns als Familie bezeichnet, als seine Familie bezeichnet, und der wusste ja, was für Jünger er da hat, hat er auch nicht angenommen, dass er gesagt hat, die sind total super. Wir haben in den Evangelien genug Situationen, wo Jesus irgendwelche aus unserer Perspektive, aus unserer heutigen Perspektive, alberne Streitgespräche schlichten muss. Ja, wer ist der Größte? Oder so. Kann ich im ewigen Königreich an deiner rechten Seite sitzen? Und so weiter. Ja? Jesus wusste, wen er da hat. Und trotzdem nennt er sie seine Familie. Und zwar so sehr, dass er im Grunde genommen seiner Mutter und seinen Geschwistern ins Gesicht sagt, ihr seid mir unwichtiger als die hier. So wichtig ist Jesus das. Und die nächste rhetorische Frage ist, wer von euch hat zu all seinen Geschwistern, all seinen Familienmitgliedern eine ungestörte Beziehung? Sabine hat ziemlich gute Beziehungen, sehe ich ihrem Gesicht an. Aber ja, um uns bewusst zu machen, dass wenn wir darüber reden, wer wir als Gemeinde sind, uns auch bewusst zu machen, es darf Spannungen geben. Spannungen sind kein K.O.-Kriterium. Wir leben in der Welt, wie sie ist, und wir leben noch nicht im ewigen Jerusalem. Und hier auf Erden müssen wir leider mit Spannungen rechnen. Aber wir kommen zu ein paar Bereichen, wo wir ein bisschen gucken können und sehen können, was Punkte sind, wo wir zumindest darauf achten können, um unser Beziehungsleben als Gemeinde, als Familie Gottes zu verbessern. Und ich habe 6 Bereiche mir rausgegriffen. Das ist gegenseitige Unterstützung, das ist Kommunikation, Teilnahme und Engagement, Respekt und Toleranz, gemeinsame Werte und Struktur. Und ich will kurz durch diese Bereiche gehen, kurz sagen, was ich damit meine und auch ein bisschen an einigen Stellen auch mal sagen, dass die Bibel mir da nicht so ganz Unrecht gibt, was diese Bereiche angeht. Das erste war die gegenseitige Unterstützung. Und ich hatte das Thema vorhin ja schon angeschnitten, dieses Füreinander-Dasein. Wenn wir einander lieben, dann sind wir füreinander da. Dann ist dieses der Hilfe braucht und der Hilfe anbieten kann, dass wir uns gegenseitig unterstützen. In schwierigen Zeiten. Dafür ist es tatsächlich aber auch wichtig, dass wir wissen, dass der andere in schwierigen Zeiten steckt. Ja, da kommen wir dann gleich Thema Kommunikation auch zu. Aber eine gewisse Offenheit ist notwendig. Ich kann nicht erwarten, dass mir geholfen wird, wenn ich nicht sage, wie es mir geht. Unsere Tochter hatte gerade die Phase, dass sie manchmal vergisst, was Reden ist, und dann sagt, ja, die ist jetzt in Pubertät, also wir reden jetzt nicht von einem Kleinkind. Und dann sage ich, was willst du? Hose. Ich habe immer noch keine Ahnung, was du meinst. Und manchmal dauert es sehr lange und dann wird sie böse, weil wir nicht verstehen, was sie will. Aber ja, man muss ein bisschen, wir müssen miteinander reden. Wir müssen wissen, wo der andere steht. Und das ist wichtig. Und wenn wir einander helfen wollen, ja, dann müssen wir auch wissen, wo Hilfe notwendig ist. Dazu gehört dann aber auch, sich zu kennen. Und dann gehören praktische Projekte dazu, gemeinsame Projekte. Da gehört auch ganz klassisch zum Beispiel die Hauskreise mit dazu. Wenn wir in Hauskreisen eingebunden sind, wenn wir da Leute haben, die wir regelmäßig sehen in einer kleinen Gruppe, dann ist es viel einfacher, darüber zu reden, wo stehe ich gerade? Wie geht's mir gerade? Und gesehen zu werden auch von den Leuten aus der Gruppe. Insofern an dieser Stelle eine deutliche Ermutigung, wenn ihr in keinem Hauskreis seid, wenn ihr in keiner kleinen Gruppe seid, sucht euch eine Kleingruppe, sucht euch einen Hauskreis. Sucht euch Leute, mit denen ihr angebunden seid. Denn wenn ihr im Grunde genommen nur hierher kommt, Sonntag hier sitzt und danach wieder geht, etwas böse gesagt, ist es kein Wunder, dass man dann keinen richtigen Anknüpfungspunkt findet. Ja? Und es hilft total, so Kleingruppen helfen, das ist super. Auch generell gemeinsame Projekte helfen. Wir haben gestern war hier der Ehesegnungsabend. Da habe ich wieder die Chance genutzt, mit ein paar Jugendlichen zusammen hinter dem Tresen zu stehen für den Sektempfang. Und das ist immer eine Zeit, da macht man was zusammen, aber man hat auch eine Zeit, miteinander zu reden und so weiter. Insofern, auch das gemeinsame Arbeiten ist total super. Paulus schreibt dazu in Galater 6, tragt einander die Lasten, und so erfüllt ihr das Gesetz Christi. Also seid füreinander da, helft einander. Und das ist, und er formuliert das hier so, dann erfüllt ihr das Gesetz Christi. Das Gesetz Christi liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Und in Sprüche gibt es auch eine schöne, den schönen Satz, wie Eisen Eisen schärfen wird, so schärft ein Mann das Angesicht seines Freundes. Den Satz finde ich super, weil das dieses so bildhaft darstellt, zu sagen, wir brauchen auch einander, um uns zu, wachsen. Ich brauche, auch wenn ich vorhin gesagt habe, dass ich eigentlich, dass ich es immer schön finde, wenn mich niemand kritisiert. In Wirklichkeit stimmt das gar nicht. Ich mag Kritik bis zu einem gewissen Grade. Ich finde, manchmal ist es ein bisschen, also wenn zu viel Kritik kommt, dann finde ich es schade. Aber ich brauche Kritik, weil ich brauche ja den Blick von außen auf mich, um rauszufinden, wo habe ich mir die Sachen schön zurechtgelegt, aber eigentlich habe ich Unrecht mit dem, was ich denke. Ja? Und auch das ist die Aufgabe, die wir als Gemeinde haben, uns einander beim Wachsen zu helfen. Da ist es wichtig, dass man auch sich in Liebe, ganz wichtig, auch darauf hinweist, wo Wachstumspotenziale sind, um das mal sehr positiv zu formulieren. Aber genau darum geht es. Es geht darum, um Wachstumspotenziale. Es geht darum, wo stehst du und wo kannst du besser werden. Kommunikation. Ich hatte das schon kurz angesprochen. Und jetzt auch gerade nochmal, wenn wir einander kritisieren, ist das okay, aber es muss in Liebe passieren und das Ziel vor Augen halten. Das Ziel ist dein Wachstum, das Ziel ist, dass es dir gut geht, dass es uns als Familie Gottes gut geht. Und deswegen brauchen wir offene Kommunikation auf der einen Seite, aber wir brauchen auch respektvolle Kommunikation. Es kann nicht Liebe, also Wahrheit ohne Liebe bringt nichts. Das verletzt, das beschädigt nur. Liebe ohne Wahrheit bringt auch nichts, weil wenn ihr alle lieb zu mir seid, und das wäre ganz nett, aber ihr mir nicht die Wahrheit sagt über das, was ihr denkt oder über die Wachstumspotenziale, die ich habe, dann habe ich keine Chance zu wachsen, dann habe ich keine Chance, besser zu werden. Ja, wir brauchen beides. Wir brauchen eine offene Kommunikation in Liebe. Und dann gehört auch grundsätzlich bei Kommunikation, da kann man ja auch viel drüber reden, dazu, dass man sich verstanden fühlen muss. Ich muss in der Lage sein, wenn mich mit mir jemand redet, dass ich das Gefühl habe, der andere hat verstanden, wie es mir geht. Der andere hat verstanden, wo ich stehe. Mein Chef sagt gerne, es ist egal, was du sagst, wichtig ist, was ankommt. Und das ist ein wichtiger Punkt. Es ist egal, was du sagst, es ist wichtig, was ankommt. Es ist wichtig, wie der andere es hört, was du gesagt hast. Und darauf muss man achten. Und das ist schwierig, das ist ein Lernprozess, aber das ist möglich zu lernen. Und dann in diesem Zusammenhang, wenn es Konflikte gibt, wenn es Missverständnisse gibt, offen drüber reden. Mit dem Ziel, die auszuräumen. Und dann kommen wir jetzt wieder ein bisschen auf diese Konsumentenhaltung zurück. Wenn ich immer so halb auf dem Sprung sitze, weil ich sage, wenn es mir zu anstrengend wird, gehe ich halt. Dann werde ich vermutlich dazu tendieren, Konflikte nicht bis zum Ende durchexerzieren zu müssen. Denn das ist anstrengend. Konflikte lösen kann anstrengend sein, kann Zeit dauern. Und da ist es wichtig, vor Augen zu haben, warum ich das mache. Und ich mache das, weil wir als Familie berufen sind, weil wir dazu berufen sind, einander zu lieben. Und dafür ist es dann wichtig, dass es eine Atmosphäre des Vertrauens gibt. Dass ich auch mich trauen kann zu sagen, wo es mir schlecht geht. Und nicht das Gefühl habe, sobald ich offen gestehe, dass ich Fehler habe oder offen gestehe, dass es mir schlecht geht an irgendwelchen Punkten, ich dann entweder abgebügelt werde oder nicht hilfreiche Kommentare bekomme oder irgendwas, sondern dass wirklich eine Atmosphäre da ist, wo ich weiß, der andere schätzt mich wert und ich kann in dieser Atmosphäre sagen, wie es mir geht. Auch dafür sind Hauskreise total super geeignet. Ja? Lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Schreibt Paulus den Ephesern. Ja, wahrhaftig in Liebe. Die Wahrheit sagen, in Liebe, damit wir zu Christus hinwachsen. Das ist das Ziel. Christus ähnlicher werden. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Teilnahme, Engagement. Ihr merkt, es kommen immer wieder dieselben Sachen. Weil es auch wieder ist, mitmachen, Projekte zusammen haben, aber auch zusammen sich einbringen, zu gucken, was braucht der andere, was braucht die Gemeinde, wo stehen wir gerade? Aktiv ein Teil der Gemeinde zu sein. Auch an Veranstaltungen teilnehmen hilft. Ja, ich bin ein großer Fan davon, dass wir digital übertragen können, zum Beispiel für Leute, die nicht da sind. Denke aber, dass Präsenz viel besser ist. Denn ich kann zwar vor dem Fernseher oder vor meinem Computer sitzen und dem Gottesdienst folgen und kann das genießen und es ist auch schön. Und wenn Gott zu mir redet, umso besser. Aber die Gemeinschaft zu meinen Geschwistern, die habe ich da weniger. Ja? Deswegen auch die Ermutigung, wer kann, kommt. Da wir aber verschiedene Gaben haben und nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. Ist jemand prophetische Rede gegeben, so rede er nach dem Maß des Glaubens. Ist jemand ein Amt gegeben, so diene er. Ist jemand die Gabe zu lehren gegeben, so lehre er. Wer ermahnt, so ermahne er. Wer gibt, gebe mit lauterem Herzen. Wer vorsteht, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, tue es mit Freude. Wir brauchen euer Engagement. Denn das Bild, was Paulus und auch was Jesus wie immer wieder benutzt, ist das eines Leibes, eines Körpers. Er sagt, wir sind als Einzelne unvollständig. Wir brauchen einander, um Leib Christi zu sein. Und deswegen brauchen wir euch, wir brauchen jeden Einzelnen, dass er sich einbringt mit den Gaben, die Gott ihm gegeben hat. Damit wir zusammen Leib Christi sind. Respekt und Toleranz. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt, ja, zu sagen, wie gehe ich denn damit um, wenn der andere anders ist? Und die allermeisten von euch sind anders als ich. Das habe ich schon festgestellt in Gesprächen. Und das ist okay. Aber ich bin halt auch jemand manchmal, der denkt, wenn du ein bisschen mehr wärst wie ich, wäre das hilfreich. In den allermeisten Fällen habe ich damit Unrecht. Aber das finde ich in der Regel erst später raus. Ja, aber ich müsste weniger reden, ich müsste weniger sagen, was ich denke, sondern das ist ja schon klar, also völlig logisch, wir haben die und diese Situation und dann ist völlig klar, was man da machen muss. Und es ist schön, dass du das genauso siehst, weil du ja genauso bist wie ich. Aber um beim Bild des Körpers zu bleiben, wenn wir dann alle Daumen wären, ist auch nicht so hilfreich. Wir brauchen einander, auch wenn es schwierig ist. Und deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Vielfalt respektieren, dass wir einander respektieren, dass wir auch andere Meinungen akzeptieren. Ich habe vor sehr langer Zeit mal Alpha-Kurs mitgemacht, nicht als Teilnehmer, sondern als Gruppenleiter. Und damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, dafür bin ich jetzt ein bisschen zu lange raus, gab es den Hinweis für den Fall, dass es in diesen Gruppen Kommentare und Ansichten gibt, die, sagen wir mal, interessant sind. Da war der Satz, der so ein bisschen vorformuliert war, dass man sagen kann, spannend, so habe ich das noch nie gesehen. Und es kam in dem Alpha-Kurs, den wir damals gemacht haben, gar nicht vor, dass irgendwas Abgefahrenes passierte, aber es war so ein bisschen so ein Running Gag unter den Jugendlichen, die den mitgeleitet haben. Dieses, das ist interessant, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Aber ich finde diesen Satz trotzdem eigentlich schön, weil das ist, ich höre erstmal, was du sagst. Ich schlucke meinen Reflex runter zu sagen, das ist doch völliger Blödsinn, was du da erzählst. Ja, wie kann man sowas denken? Und zu sagen, okay, ich höre mir das an und ich denke drüber nach. Und wir können weiter im Gespräch bleiben und gucken, wo wir am Schluss landen. Ehrlich gesagt, muss man es ja offen halten. Es kann ja auch sein, dass wir am Schluss an einem Punkt landen, wo ich meine Position auch überdenken musste. Den Schwachen im Glauben nimmt an und streitet nicht über Meinungen. Es geht nicht darum, dass wir dass ich weiß und du nicht und deshalb so, sondern es geht darum, dass wir Familie sind. Es geht darum, dass ihr meine Geschwister seid, dass wir alle Leib Christi sind. Und nicht über Meinungen streiten, da gehört ein bisschen Demut dazu, auch anzuerkennen, dass in all meiner schier unendlichen Weisheit es doch Sachen gibt, die ich einfach nicht weiß. Oder Sachen gibt, wo ich auch hart daneben liege. Ja? Und mit dieser Haltung aufeinander zuzugehen und zu sagen, wir streiten nicht über Meinungen, denn das ist nicht, worum es geht. Es geht darum, das hatten wir vorhin in dem einen Vers, es geht darum, dass wir dem Leib, unserem Haupt Christus ähnlicher werden, dass wir dahin wachsen. Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Ja, das ist die Haltung, mit der wir einander begegnen sollen. Nicht zu sagen, ich weiß es und ich sag's dir mal, wie es wirklich ist oder wie es hier läuft oder was auch immer, sondern die Haltung zu sagen, du bist du, ich bin ich. Wir haben unterschiedliche Perspektiven, wir haben ein unterschiedliches Leben gelebt. Wir kommen woanders her, wir haben andere Erfahrungen gemacht. Wie können wir das nutzen, um voneinander zu lernen? Und wie können wir das nutzen, um gemeinsam Christusähnlicher zu werden? Und dabei unendlich wichtig sind gemeinsame Werte. Wir haben im Grunde genommen zwei gemeinsame Werte, die wir haben, oder zwei, es gibt zwei Kategorien von gemeinsamen Werten. Das eine ist die Werte, die wir mit der gesamten Christenheit teilen. Als Beispiel das apostolische Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater und so weiter. Was wir mit der Christenheit teilen. Und wo wir alle auf einer gemeinsamen Basis stehen. Und dann gibt es aber auch, und das ist ja das, wo wir uns gerade befinden in der Serie über die Kultur und über die Vision, die wir haben, es gibt auch die Vision der Gemeinde. Das ist auch gemeinsame Werte. Ja, das Bild vom Leuchtturm. Das ist nichts, was wir mit der gesamten Christenheit teilen. Das ist nicht, wo wir jetzt rausgehen und jeder Gemeinde erklären, so habt ihr zu sein. Gott hat uns das aufs Herz gelegt und so ist Christentum jetzt. Sondern das ist das, was Gott uns sagt als lokale Gemeinde. Das ist das, was er uns sagt für Langwitz. Aber das ist auch wichtig und deswegen reden wir ja von vorne hier über die Vision und über die ganzen Kulturen. Wir hatten den Gemeindetag und so weiter. Damit wir da gemeinsam auf einem Fundament stehen und gemeinsam in die gleiche Richtung gucken. Denn da oben, wir haben diese beiden Bauarbeiter da oben in der Ecke. Wenn die beide einen unterschiedlichen Plan haben, während sie bauen, dann wird es schwierig. Und aus meiner Erfahrung kann ich euch sagen, es reicht, dass die zwei unterschiedliche Stände desselben Plans haben, damit es schwierig wird. In Sprüchen gibt es den schönen Vers, wo keine Vision ist, da wird das Volk wild und wüst. In meinem Kopf, ich habe die Übersetzung nicht gefunden, aber in meinem Kopf ist der Vers abgespeichert, da geht ein Volk zugrunde. Deswegen ist es wichtig, in die gleiche Richtung zu gucken. Deswegen ist es wichtig zu wissen, was wir wollen. Und als letztes die Struktur. Wir brauchen irgendeine Form von Regeln. Wenn jeder immer nur macht, was er möchte, dann haben wir eine Menge Chaos. Ein einfaches Beispiel, wenn man ein Treffen hat und sich nicht auf den Tag, die Uhrzeit und den Raum einigt, wo man sich trifft, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Treffen stattfindet, niedrig. Um es mal vorsichtig zu sagen. Wir haben eine Struktur, wir brauchen eine Struktur und das ist auch okay. Die Struktur ist nicht, um bei dem Beispiel zu bleiben, ist nicht das Essentielle. Es ist nicht wichtig, an welchem Tag das Treffen stattfindet und so weiter. Das ist nicht irgendwie, dass man jetzt sagen kann, darüber kann man nicht reden. Aber es ist wichtig, dass es eine Struktur gibt und es ist wichtig, dass wir auch alle wissen, wo das ist. Und der Punkt ist, wir müssen wissen, wo wir stehen. Ja, wir müssen wissen, woran wir sind. Wir müssen wissen, was passiert. Ich weiß, es gab eine Phase bei uns, zumindest in der Gemeinde, in der ich damals war, da wurde viel über Liturgie diskutiert und das war ein böses Wort. Ja, man durfte Liturgie nicht sagen und der Vorwurf irgendeiner charismatischen Gemeinde zu sagen, sie hätten eine Liturgie, war kurz vor, kein Beispiel, aber es war sehr schlimm. Einfach mal so. Und dann gab es vorsichtige Stimmen, die gesagt haben, aber der Gottesdienst läuft immer gleich. Es ist doch irgendwie auch eine Form von Liturgie, oder? Wir nennen es halt nur nicht so. Und es hat tatsächlich eine Zeit lang gebraucht, bis dann so ein Verständnis, das Wort wurde immer noch nicht benutzt, aber ins Verständnis entgewachsen ist zu sagen, ja, aber es ist eigentlich gut, dass wir wissen, was kommt. Es ist gut, dass ihr wisst, was euch in einem Gottesdienst erwartet. Es ist auch mal gut, das ein bisschen aufzumischen und anders zu machen, damit es mal einen Überraschungseffekt gibt. Aber im Grunde genommen ist es gut, dass es Strukturen gibt, auf die wir uns verlassen können und auf, wo jeder weiß, wo er steht. Und dass wir auch vor allen Dingen nicht alles immer neu aushandeln müssen. Und genau. Aber wie gesagt, die Struktur ist was nicht, das ist nichts im Sinne von Gott gegeben, im Sinne von, dass es eine klare Vorgabe von Gott gibt und so hat das zu laufen. Aber es muss sie geben. Und Paulus schreibt da den Korinthern zu, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens wie in allen Gemeinden der Heiligen. Lasst alles anständig und ordentlich zugehen. Gott ist kein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Wir brauchen Ordnung für Frieden. Wie die Ordnung aussieht, ist das eine andere Frage. Aber wir brauchen Struktur, wir brauchen Ordnung. Und das ist auch ein Teil der Familie. Das ist Familien, dass man auch weiß. Also wir hatten bei uns zum Beispiel in der Familie, wir hatten bestimmte Veranstaltungen als in unserer Kindheit, die fanden immer statt. Meine Mutter hatte irgendwann rausgefunden, dass mein Vater einen Hang zu Israel hat und dass er mochte und hat dann, mein Vater war selbstständig und seiner Aussage zufolge hatte er einen Halbtagsjob von 7 bis 7 und 6 Tage die Woche. Und meine Mutter hat sich dann mal gefragt, wie kriege ich den nach Hause? Und dann hat sie vorgeschlagen zu sagen, pass mal auf, was hältst du denn davon, wenn wir als Familie freitagsabends Schabbat feiern? Und wenn man meinen Vater und meine Mutter kennt, weiß man, meine Mutter muss eine weise Frau sein, das vorzuschlagen. Und es hat auch herrlich funktioniert. Mein Vater war jeden Freitag um 4:00 zu Hause. Und das heißt, wir hatten jeden Freitag für viele Jahre Schabbat bei uns zu Hause, als nicht-jüdische Familie, muss man dazu sagen. Ja. Aber das war in Ordnung und das gehörte dazu. Und wir wussten, was uns erwartet. Und wir wussten auch, wenn wir Freunde mitbringen, da gibt es keine Ausnahme. Freitagabend, wenn Freunde dabei sind, machen die da mit. So. Ja. Und das machen andere Familien anders, habe ich irgendwann rausgefunden. Aber es gibt eine Struktur, es gibt eine Ordnung. Und das ist wichtig. So, jetzt habe ich euch ganz viele Möglichkeiten gegeben, gedanklich Checklisten zu machen und zu sagen, okay, ich habe das verstanden, müssen wir gut kommunizieren, müssen wir gucken und so weiter. Und wenn wir die jetzt alle erfüllen, dann sind wir eine tolle Familie Gottes. Ah ja, wahrscheinlich nicht, ehrlich gesagt, denn die Liste wäre erst einmal ziemlich lang und zweitens muss man die Kraft dafür auch haben, nett zueinander zu sein. Und da kommt jetzt was ins Spiel. Alles, was ich euch gesagt habe an diese 6 Sachen, das sind alles Sachen, wenn man eine gute Firmenkultur haben möchte, es ist völlig egal, wenn man eine gute Gruppendynamik haben will, sind das im Grunde genommen die 6 Punkte, auf die man achten muss. Und da unterscheiden wir uns als Familie Gottes nicht von. Eine große Unterschied ist, dass wir jemanden haben, der sich dazu stellt und sich darum kümmert, uns zu unterstützen, das zu schaffen. Das Wichtigste in dem allen ist der Heilige Geist. Aus mehrererlei Hinsicht. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, sind Söhne Gottes. Der erste wichtige Punkt ist, der Heilige Geist ist der, der uns überhaupt erst zur Familie Gottes macht. Der Heilige Geist ist derjenige, der uns dazu beruft, Kinder Gottes zu sein. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Der Heilige Geist macht uns erst zur Familie. Und nur durch ihn können wir erst Familie sein. Und das ist ein wichtiger Punkt. Und da kommen wir dann wieder zu dem, als was ich gesagt habe am Anfang, zum Thema, wie funktioniert eine Familie? Wir sind nicht diejenigen, die entscheiden, ob wir zur Familie Gottes gehören, sondern das macht Gott. Und deswegen sind wir auch nicht diejenigen, die entscheiden, ob wir aus der Familie Gottes austreten, sondern auch das ist Gottes Verantwortung. Aber das Schöne ist, und das hat Paulus in dem Text, wir sind Miterben Christi. Wir dürfen wissen, dass Jesus in seinem Leid alles getragen hat, was wir brauchen, um einander als Familie anzunehmen. Wir hatten das vorhin in dem Lied, was KPC, ja, wir sind perfekt geliebt. Und weil wir perfekt geliebt sind, deswegen können wir einander lieben. Deswegen können wir einander annehmen, weil wir wissen können, dass Gott uns trägt, weil wir wissen können, dass in all dem Fehlversagen, in allen Schwierigkeiten, die ich mitbringe, in all dem, was ich als Pakete auch habe, dass ich weiß, dass es am Kreuz getragen worden ist, dass Jesus sich um alles gekümmert hat und dass wir frei sind, dass wir frei von Verdammnis sind, dass wir frei von Vorwürfen sind, von Angst, von Schuld, dass alles von unserem großen Bruder getragen worden ist, damit wir mit unseren Geschwistern in Liebe umgehen können. Und insofern muss ich gerade feststellen, dass nur weil ich umschalte, dass ihr nicht gerade gar nicht seht, was ich umgeschaltet habe bei mir. Da ist er. Ja, nochmal diese 6 Bereiche. Aber das Wichtigste und das, was über allem steht, ist der Heilige Geist. Das ist das, was wir brauchen und das ist das, was wir suchen. Mit dem Bewusstsein, dass wir Familie Gottes sind, mit dem Bewusstsein, dass wir zusammengestellt worden sind von unserem himmlischen Vater. Und der hat das mit Absicht gemacht. Der hat jeden einzelnen von euch hier mit Absicht hingestellt zu den anderen, damit wir aneinander wachsen, dass wir füreinander da sein können. Danke, Heiliger Geist, dass du uns berufen hast, deine Familie zu sein, dass du uns berufen hast, miteinander zu leben, miteinander zu wachsen, miteinander dich kennenzulernen, miteinander dich wiederzuspiegeln. Und danke, dass du uns in allem trägst, dass du alles geleistet hast, was notwendig ist, dass wir nicht aus unserer eigenen Kraft versuchen müssen, füreinander da zu sein, sondern dass wir aus deiner Kraft handeln können, dass wir in dir leben dürfen. Deswegen lade ich dich wieder neu ein, zu uns zu kommen, zu jedem Einzelnen, auch zu den Punkten, wo wir so Fragezeichen haben oder wo wir Herausforderungen sehen im Umgang mit unseren Geschwistern, dass du kommst und dass du als erstes mit Frieden kommst, mit Liebe kommst und mit Annahme kommst, dass wir alle erleben dürfen, dass du uns trägst, dass du dich um uns kümmerst und dass die Herausforderung, die du uns gegeben hast, die tatsächlich ziemlich groß ist, nicht mehr so schlimm wird, weil du uns darin trägst, weil du uns führst, weil du alles geleistet hast, was notwendig ist. Danke dafür. Amen.